Für mich ist das heute auch ein ganz besonderes Osterfest. Nicht nur, weil ich hier bei euch in Wiesloch-Walldorf bin, sondern zum ersten Mal seit 65 Jahren, und ich bin genauso alt, erstmal seit 65 Jahren habe ich keine Ostereier bekommen. Meine Frau ist am Donnerstag ganz plötzlich weg nach Nordrhein-Westfalen, weil es ihrer Mutter gesundheitlich sehr schlecht ging, und ich habe es dann in dem ganzen Durcheinander auch versäumt, obwohl ich mich durchaus in der Lage sehe, Ostereier herzustellen. Aber es hat halt nicht so sein. Nun ja, im Auto habe ich dran gedacht, wenn die hier Ostern gefeiert haben, dann ist vielleicht noch ein Osterei für mich übrig. Ja, also mir ist natürlich klar, dass es nicht um die Ostereier geht, obwohl das auch nett ist. Aber worum geht es dann? Wenn man in die Nachrichten hineinhört, dann geht es um die Ostermärsche. Okay, gute Sache, sicher auch für den Frieden, sich einzusetzen. Und dann waren ja auch noch die Vorsitzenden der evangelischen und katholischen Kirche und haben was zu Ostern gesagt. Da ging es um Völkerverständigung, Annahme der Andersartigkeit anderer Menschen. Finde ich auch alles wichtige Themen. Aber ist das Ostern? Und dann gibt es dann noch so ein paar ganz schräge Typen, die sich in Gemeinden wie dieser hier versammeln, die behaupten tatsächlich, die Auferstehung Jesu Christi hat stattgefunden und die ist noch wichtig für heute, für uns heute. Also das ist schon eine ziemlich schräge Vorstellung. Denn die Leute haben doch ganz andere Sorgen, oder? Wie werde ich glücklich? Wie habe ich Spaß? Wie erhalte ich meine Gesundheit? Wie erhalte ich meinen Arbeitsplatz? Das sind die Themen, die Leute interessieren. Aber ehrlich gesagt, ob die Auferstehung stattgefunden hat oder nicht, ja, wen interessiert es denn? Luthers Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Ja, wen interessiert das denn heute noch? Also lasst die das mal machen. Es gibt auch andere Brauchtumsvereine, die dann irgendetwas hochhalten und immer wieder jedes Jahr da irgendeine Prozession, Umzug und sonst was machen, weil da mal vor vielen hundert Jahren was passiert ist. Lass sie. Aber wichtig ist es doch nicht, oder? Doch, sagt uns das Neue Testament durchgängig. Doch, es ist wichtig, weil es nämlich nicht nur um einen Streit, einen theoretischen Streit geht über etwas, was damals vor rund 2000 Jahren passiert ist, sondern weil es um uns geht. Und zwar um unsere Zukunft. Es geht um die Frage, dass Ostern ja etwas damit zu tun, dass wir auch auferstehen sollen. Das Neue Testament macht deutlich, die Auferstehung von Jesus ist der Prototyp der Auferstehung. Aus dem Fernsehen wissen wir, dass es selbstfahrende Autos gibt. Ich vermute mal, hier sitzt noch niemand, der so ein Ding hat und damit hier schon durch die Straßen fährt. Ich hoffe es jedenfalls. Aber irgendwann werden diese Dinger in Serie gehen. Und das Neue Testament macht uns deutlich, in Jesus Christus hat etwas stattgefunden. Etwas, was in Serie gehen wird. Und zwar mit uns. Wir sollen wie Jesus auch neu geschaffen werden. Wir sollen auferstehen und sollen dann in der Ewigkeit bei ihm sein und ein ganz neues Leben führen. Das ist die weiterführende Geschichte. Und deswegen ist es spannend, sich damit heute noch auseinanderzusetzen und damit zu beschäftigen. Aber wenn man dann darüber ins Gespräch kommt, dann merkt man auch, ja, ist das nicht nur Wunschdenken? Ist eine schöne Vorstellung, wenn man sich damit trösten kann, wenn man solch eine Hoffnung hat. Aber ist das überhaupt denkbar, Auferstehung? Schon Jesus musste sich zu seinen Lebzeiten damit auseinandersetzen. Es gibt den Bericht über ein interessantes Streitgespräch, das er mit den Sadduzäern geführt hat. Und das habe ich für heute Morgen mitgebracht. Wir finden es unter anderem in Markus 12. Einmal kamen die Sadduzäer zu Jesus. Die Sadduzäer bestreiten, dass die Toten auferstehen werden. Lehrer, sagten sie, Mose hat uns die Vorschrift gegeben, wenn ein Mann stirbt und eine Frau hinterlässt, aber kein Kind, dann muss sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun gab es einmal 7 Brüder. Der Älteste heiratete und starb kinderlos. Daraufhin heiratete der Zweite die Witwe, starb aber auch kinderlos. Beim Dritten war es genauso. Alle 7 heirateten sie und starben ohne Nachkommen. Zuletzt starb auch die Frau. Wie ist das nun bei der Auferstehung der Toten, wenn es denn überhaupt eine gibt? Wem von den Männern soll die Frau dann gehören? Sie war ja mit allen sieben verheiratet. Jesus erwiderte, liegt euer Fehler nicht darin, dass ihr weder die heiligen Schriften kennt, noch wisst, was Gott in seiner Macht tun kann? Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten, sondern sie werden leben wie die Engel im Himmel. Was aber die Sache mit den Toten überhaupt betrifft, dass sie nämlich auferweckt werden, habt ihr denn nie im Buch Moses die Geschichte vom brennenden Dornbusch gelesen und wie Gott dort zu Mose sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern von Lebenden. Ihr seid also ganz und gar im Irrtum. Auch eine uns sehr fremde Geschichte und doch kann sie uns sehr nahe kommen. Es ist eine sehr verschrobene Frage, die die Pharisäer hier stellen. Um das Ganze ein bisschen zu verstehen, muss man sie und ihre Vorstellungswelt ein bisschen kennenlernen. Ich nehme euch mal mit hinein so in das, was man ja, zum Bibelzusammenhang wissen sollte. Also, die Pharisäer waren die eine Gruppe in Israel, nämlich diejenigen, die alles sehr streng, wörtlich nahmen, konservativ waren. Und ihre großen Gegenspieler waren die Sadduzäer, mit denen wir es hier zu tun haben. Die waren sehr intellektuell, die waren sehr liberal. Sie arbeiteten ohne Probleme mit den Römern zusammen. Sie hatten Geld, sie hatten Einfluss und Macht. Und sie waren sehr pragmatisch, aufgeklärt für die damalige Zeit, das Bildungsbürgertum sozusagen. Und für sie war ganz klar, also es gibt nichts, was wir uns nicht erklären könnten. Alles hat eine Ursache und aus der Ursache folgt dann eine Wirkung. Alles ist erklärbar und was wir nicht erklären können, das gibt es nicht. Für sie gab es weder Engel noch Dämonen. Für sie gab es weder Himmel noch Hölle. Für sie gab es schon gar kein Leben nach dem Tod, keine Auferstehung. Es war so ein intellektueller Vernunftglaube. Einer, wie man ihn heute allerorten findet. Also sozusagen sehr moderne Theologie, die sie damals schon vertreten haben. Sie akzeptierten darüber hinaus nur die fünf Bücher Mose. Bei Jesus war das anders. Er sagt immer, bei Mose und bei den Propheten steht geschrieben, also er war durchaus da eher pharisäisch offen. Aber die Sadduzäer hatten nur die fünf Bücher Mose. Und deswegen lässt Jesus sich auch auf die fünf Bücher Mose ein. Und dann konstruieren sie einen Fall. Also, sie beziehen sich auf ein Gebot, ein Gesetz, das es in den fünf Büchern Mose gibt, die sogenannte Schwagerehe, 5. Mose 25, Vers 5. Die besagte, wie das hier auch beschrieben wird, wenn ein Mann verstirbt und keine Kinder zeugen konnte, keinen Sohn zeugen konnte, oder gebären konnte, die Frau, dann sollte eben der Bruder die Frau weiter heiraten und versuchen, dann der Familie einen Sohn zu schenken. Dahinter steckte ein doppelter Gedanke. Das eine war sicher auch die Versorgung der Frau, dass sie gut untergebracht war. Es gab noch kein SAP, wo Frauen selbstständig Karriere machen konnten und eine eigene Sozialversicherung hatten. Man war wirklich angewiesen darauf, dass die Familie einen durchdrückt. So war das damals geregelt. Und das andere, vielleicht noch das Wichtigere, war, dass die Familienlinie des Mannes und auch, ich sag mal, sein Besitz, das Erbe, das Grundstück, der Landanteil, den sie hatte, dass er erhalten blieb. Und wenn nun ein Sohn geboren wurde, dann galt er nicht als Sohn des biologischen Vaters, sondern als Sohn des ersten Mannes der Frau. Und da konstruieren sie jetzt einen Fall, der uns ein bisschen komisch vorkommt. Es ist so ein Laborversuch. Ja, sie bauen etwas auf. Angenommen, es wäre mal so und so. Sieben Männer haben diese Frau gehabt. Und da es Männer sind, haben sie auch das Thema, wie ist es eigentlich mit dem Sex hinterher im Himmel? Wie soll das denn da aussehen? Jesus, du musst doch zugeben, das kann doch gar nicht funktionieren. Das kann auch Gott nicht wollen, dass da auf einmal sieben Männer im Himmel in der Auferstehung sind und die erheben alle Anspruch auf diese eine Frau und sagen, das ist meine Frau. Und man merkt, das ist für sie kein Problem, sondern das ist für sie so ein interessantes, akademisches Spielchen. Und sie haben nur ein Ziel, sie wollen Jesus beweisen, dass das, also was die Pharisäer, aber sicher auch Jesus, sagen, nämlich, dass es mehr gibt als das Leben hier, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass das Unsinn sein muss. Das kann ja gar nicht sein. Wir haben sie doch bewiesen, nicht wahr? Also das ist eine absolut schräge Frage von Leuten, wie sie mir allerdings heute auch begegnen. Manchmal kommen Menschen, die haben ein wirkliches Thema, ein wirkliches Problem, eine Not auf dem Herzen. Aber es gibt auch solche, die wollen einfach nur diskutieren. Ich finde es nett, mal so etwas zu konstruieren und möglichst mich als Pastor oder euch als Christen an die Wand zu diskutieren, um deutlich zu machen, so ein Quatsch, was ihr da glaubt. Und es ist was anderes, als wenn jemand hier ein Problem hat. Man könnte nämlich durchaus ein Problem haben. Ich sag mal, wie die Frage wirklich aussehen könnte, auch für uns heute. Das gibt ja Christen, die waren zweimal verheiratet, vielleicht sogar dreimal verheiratet. Und dann stellt sich schon die Frage, ja, wie ist das denn in der neuen Welt Gottes? Da habe ich ja vielleicht, dann begegne ich zwei Ehepartnern. Oder eine andere Situation, wie ist das denn? Mein Ehepartner ist schon 30 Jahre vor mir verstorben. Begegne ich dem dann als 30-Jährigen oder als 60-Jährigen oder so? Wie wird das denn überhaupt? Also das kann einen schon ein bisschen berühren und bewegen. Und dazu werde ich gleich auch nochmal was sagen. Wie ist das denn, werden wir uns wiedersehen und was wissen wir denn überhaupt darüber? Aber nicht bei diesen Leuten. Sie haben ihre eigene Konstruktion und die geht eigentlich davon aus, dass alles so ist wie hier und sie das sich nicht vorstellen können, wie das eigentlich funktionieren soll. Sie gehen vom Diesseits aus, alles, was sie hier kennen, und sagen, wenn ich das mal hochrechne aufs Jenseits, dann kann das gar nicht funktionieren. Deswegen kann es gar kein Jenseits, gar keine neue Welt und kein Leben nach dem Tod geben. Und Jesus, er hat eine sehr einfache Antwort, eine einfache Lösung, aber auch die muss man sich genauer anschauen. Das Erste, was er sagt, ist, ihr kennt die Schrift nicht. Das ist mal ein Satz. Die kannten die Schrift auswendig. Jedes Wort. Sie wussten genau Bescheid. Deswegen haben sie sich ja auch vorgetraut, mit diesem bekannten Rabbi da zu diskutieren. Ihr kennt die Schrift nicht. Das ist wohl so. Man kann die ganze Bibel kennen. Man kann Theologieprofessor sein und alle Feinheiten kennen und doch nicht sehen und verstehen, was die Bibel eigentlich sagen will. Was ihr Kern, ihre Pointe, ihre Grundaussage ist. Sie sind gefangen in ihrem eigenen Verständnis, in ihrer Textauslegung. Und Jesus zitiert dann diese Geschichte vom brennenden Dornbusch. Ich muss gestehen, wenn man das so liest, kommt man auch nicht darauf, dass hier von der Auferstehung die Rede ist, oder? Da gibt es schon noch andere Aussagen in den Psalmen oder bei den Propheten, die markanter von der Jenseitshoffnung sprechen. Aber interessanterweise, diese Leute akzeptieren das, weil das in ihre Argumentationsweise schon passt. Und zwar sagt Jesus, habt ihr denn nicht mitgekriegt, was dahinter steckt, das Tiefere? Nämlich Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin das. Gott ist ein Gott der Lebenden. Zur Zeit des Mose waren die schon seit Jahrhunderten, seit Generationen tot. Und Jesus sagt, und dennoch sagt Gott, ich bin mit ihnen in Beziehung. Ich bin ein Gott der Lebenden. Die beiden oder die drei genannten existieren noch. Im Neuen Testament begegnet uns ja auch das wieder in der Biografie von Jesus selbst, auf dem Berg der Verklärung, tauchen die ja auf. Als sehr lebendige Wesen. Und Jesus redet mit ihnen. Das macht Jesus deutlich. Gott ist ein Gott der Lebenden. Und dahinter steckt eine große Linie, die den Sadduzäern und ich fürchte vielen Menschen bis heute nicht klar ist. Nämlich die Frage, warum gibt es uns Menschen eigentlich? Was steckt denn eigentlich hinter dieser Welt und hinter der Existenz von uns Menschen. Nur wenn man diese großen Linien der Bibel versteht, versteht man auch die Einzelaussagen. Sonst begreift man es nicht. Wenn wir uns das Ganze anschauen, dazu reicht tatsächlich auch, reichen die 5 Bücher Mose, dann kann man entdecken, Gott schafft sich den Menschen. Wir Menschen meinen ja oft, wir sind die Mitte. Und dann sagen Religionskritiker, ja, und weil der Mensch es sich schön machen will, erfindet er sich auch noch einen Gott. Das ist Quatsch. Gott ist außer allem, Gott ist vor allem da. Es gäbe Gott auch, wenn es keine Menschen gäbe, wenn es keine Welt gäbe. Für die Existenz Gottes sind die Menschen und die Welt wahrhaftig nicht wichtig. Und dann erfüllt sich dieser Gott einen Herzenswunsch. Er möchte Menschen haben. Er möchte ein Gegenüber haben, Wesen haben, die ihn abbilden, mit denen er kommunizieren kann. Es gibt Menschen nur deswegen, weil Gott Menschen möchte. Und er möchte Menschen, weil er was zum Lieben haben möchte. Indem er dich und mich erschafft, erschafft sich Gott oder erfüllt sich Gott einen Herzenswunsch. Und daran liegt ihm, in Beziehung zu treten mit diesen Menschen. Zum Beispiel Abraham, Isaak, Jakob. Und er lässt sich das nicht nehmen durch den Sündenfall. Die Bibel berichtet von der ersten bis zur letzten Seite eigentlich nur das eine, wie Gott es denn hinkriegt, nachdem sein erster Entwurf die Beziehung von Menschen in der klasse Beziehung zu ihm, wie das zerstört wird und wie Gott dann sich bemüht und alles dran setzt, damit diese Menschen, die schon mal gelebt haben, die Ewigkeit mit ihm verbringen. Das ist der Nenner der Bibel. Und wer das nicht weiß, der versteht die ganze Bibel nicht. Der sieht nicht den Generalnenner. Die ganze Bibel zwischen ihren beiden schwarzen oder bunten Pappdeckeln sagt nichts anderes, wie Gott sich seinen Wunsch doch noch realisiert. Wie er dahin kommt, dass Menschen, obwohl sie Sünder sind, obwohl sie in dieser Welt gelebt haben, wie wir halt so leben, doch noch die Ewigkeit bei ihm verbringen. Und da hat Jesus Christus natürlich eine zentrale Bedeutung. Er macht es deutlich, dass Gott dranbleibt und all das wegnimmt, was uns disqualifiziert, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Als Jesus stirbt, wird uns deutlich gesagt, alles, was du an Dreck anstecken hast und was dich völlig unmöglich macht für die Ewigkeit bei Gott, das ist weg, ist vergeben. Im Sterben Jesu Christi werden wir würdig, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Und dann setzt Gott eins drauf und er weckt Jesus von den Toten auf, um zu sagen, ich schaffe es auch technisch, sage ich jetzt mal so. In der Auferstehung Jesu wird uns vor Augen geführt, dass wir in der Lage sein werden, dass wir fähig sein werden, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Paulus beschreibt das hinterher im Korintherbrief beispielsweise, 1. Korinther 15, es wird gesät verwesen, es wird auferstehen unverwesen. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferstehen in Herrlichkeit. Also diese beiden Feste, Karfreitag und Ostern, machen das Herzanliegen Gottes deutlich. Gott will, dass wir würdig sind, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen, ohne irgendwelche Schuld, die uns noch trennt. Und Gott will, dass wir fähig sind, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Nämlich in seiner neuen Welt, so wie Jesus auch schon von den Toten auferstanden ist. Im 1. Johannesbrief heißt es, wir werden ihn sehen, weil wir sein werden, wie er ist. Eine ganz fantastische Hoffnung und Aussage, die uns hier gemacht wird. Also, ihr kennt Gottes Ziele nicht. Ihr wisst nicht, ihr seht die große Linie nicht bei all eurer präzisen Auslegung der Bibel. Aber den Sinn habt ihr überhaupt nicht verstanden. Und ich finde ehrlich gesagt, dass das brandaktuell ist. Ich kenne so viele Leute, die kennen die Bibel von A bis Z, aber sie haben nicht verstanden, was denn die Kernbotschaft, der Generalnenner ist. Das Reich Gottes, das Jesus hier und heute mit uns baut. Und was Jesus dann weiter sagt, ist, ihr kennt die Kraft Gottes nicht. Für viele ist das ja ein intellektuelles Problem. Auferstehung, wie soll das gehen? Ich finde die Auferstehung, ich finde Ostern wirklich nicht so kompliziert. Wenn wir mal überlegen, was ist so der Minimalkonsens, den wir als Christen haben können über Gott, dann doch dies, dass er der Schöpfer ist, nicht wahr? Ich glaube, dass diese Welt eben nicht nur aus dem Zufall, durch Veränderung und durch Auslese sich entwickelt hat, sondern ich glaube, dass dahinter ein Schöpfer steht, der gesprochen hat und der dieses Ding hier in Gang gesetzt hat, samt mir und dir. Wenn ich das nicht glaube, wenn ich nur an irgendeinen Zufall, an Urknall und einer gewissen Kettenreaktion glaube, okay, dann haben wir keine gemeinsame Argumentationsbasis mehr. Aber ich würde mal sagen, dann bist du auch nicht, wärst du auch nicht hier, wenn du das so wirklich glaubtest. Also der Minimalkonsens ist doch, es gibt einen Gott, der diese Welt geschaffen hat. Und dann sagt mir, warum im alles in der Welt sollte dieser Gott, der gesprochen hat, Gott sprach und es wurde, warum alles in der Welt sollte dieser Gott nicht nochmal sprechen? Die Auferstehung von den Toten ist so eine Kleinigkeit gegenüber der Erschaffung der Welt, oder? Warum sollte dieser Gott nicht etwas völlig Neues schaffen und seine Pläne zu Ende bringen? Also für mich ist das irgendwo in sich schlüssig. Wenn ich glaube, es gibt einen Gott, der Macht hat und der souverän ist, der Pläne hat, traue ich dem alles zu und kann alles von ihm erwarten. Es sei denn, ich habe einen akademischen Sadduzäer-Glauben und für mich besteht alles darin, das Glaubensverständnis der Jünger nachzuvollziehen und ethische Leitlinien für soziales Handeln heute abzuleiten und so weiter. Dann bin ich auf einer anderen Ebene. Dann bin ich hier bei mir, aber ich bin nicht beim lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der dich und mich so liebt, unfassbar, so liebt, dass er uns in der Ewigkeit bei sich haben will. Ich hätte vielleicht lieber die Engel um mich. Aber Gott will uns haben. Das ist ein Geheimnis, oder? Also, was für eine verschrobene, gestellte Frage, was für eine einfache Lösung und dann drittens, was für eine großartige Hoffnung. Wir werden auferstehen. Wir werden die Ewigkeit bei Gott verbringen. Ja, wir dürfen hier und heute schon mit dem lebendigen Jesus Christus unterwegs sein. Ich will das nochmal ein bisschen mehr abklopfen und durchaus das, was die Pharisäer thematisiert haben, nochmal ansprechen. Also wie wird es denn konkret sein? Viele haben die Hoffnung, die Erwartung, dann sehen wir uns wieder, die Verstorbenen, die aus meiner Familie, die Generation von mir, wir sehen uns wieder und wir sind dann zusammen. Also was weiß ich, vielleicht wir gucken die alten Fotoalben an oder wir erzählen die Geschichten von früher. Keine Ahnung. Jesus sagt, im Himmel wird es ganz anders sein. Da wird nicht mehr gefreit, da gibt es keine Sexualität mehr. Ich sage meiner, oder habe meiner Frau immer mal gelegentlich gesagt, Schatz, lass uns die Zeit nutzen, im Himmel gibt es das nicht mehr. Jesus sagt, es ist völlig anders. All das, was wir uns hier vorstellen, was wir übertragen, wird da nicht mehr sein. Und das hängt auch mit dem Miteinander der Menschen zusammen. Mich hat das ganz existenziell betroffen. Vor fast 6 Jahren hat sich mein Sohn hier in Wiesloch unter einen Zug geworfen, hat sich das Leben genommen, schreckliche Geschichte. Und er hat uns einen Abschiedsbrief geschrieben und der letzte Satz war, auf Wiedersehen im Paradies. Ich habe dann das für mich verarbeiten müssen. Dieser Satz steht auf seinem Grabstein drauf und das ist der Titel eines Buches, das ich geschrieben habe, das aber inzwischen vergriffen ist. Ich musste mich damals auseinandersetzen, ganz existenziell mit der Frage, was erwartet uns denn eigentlich? Ist das jetzt nur der fromme Wunsch eines Pastorensohnes auf Wiedersehen im Paradies? Oder gibt es diese Hoffnung wirklich? Also werden wir uns wiedersehen, werden wir uns erkennen? Ich möchte darauf mit einem ganz glasklaren Nein antworten. Nein deswegen, weil uns die Bibel keine präzise Aussage dieser Art macht. Und es ist auch verständlich, weil alles anders sein wird. In der neuen Welt, ich habe es schon gesagt, sind wir nicht mehr als Mann und Frau unterwegs. Da stimmt die ganze Physik nicht mehr. Alles, was wir kennen aus dieser Welt, alles Physikalische, alles Soziale, alles uns Vertraute wird nicht mehr da sein. Aber wir haben ja keine andere Möglichkeit, als uns die jenseitige Welt vorzustellen, als dass wir uns in diesseitigen Kategorien Gedanken darüber machen. Und von daher denke ich, ist es legitim, mir vorzustellen, ich sehe mein verstorbenes Kind, ich sehe meinen verstorbenen Ehepartner dort wieder. Und mir auch auszumalen, wie schön das ist. Ich halte es für legitim, wir können es nicht anders. Wohl wissend, dass es nur eine Ersatzvorstellung ist. Eine legitime Ersatzvorstellung. Aber es wird ganz anders sein. Und ich glaube schon auch, dass es irgendeine Form von Beziehung gibt. Jesus sagt ja auch, dass er das Abendmahl erst in der neuen Welt Gottes wieder feiert. Auch nicht mit dem Einzelnen, sondern mit seinen Jüngern, mit der Gemeinschaft. Er will mich bei sich haben, aber da gibt es ja noch mehr. Wir sind Brüder und Schwestern. Er hat uns zu Brüdern und Schwestern gemacht. Und wir werden miteinander in der Ewigkeit sein. Also, ich weiß nicht, wie es sein wird. Aber irgendwie wird es sein. Ganz sicher. Und deswegen halte ich es für legitim, als Hilfskonstruktion sich das vorzustellen. Aber es wird noch mal tausendmal schöner sein. Und wir können uns vorstellen, was für uns die schönsten Erlebnisse in unserem Leben sind, wo wir so richtig glücklich sind und können uns daran freuen und sagen, im Himmel wird das alles noch mal getoppt werden. Wenn Gott noch mal zulangt, noch mal neu schafft und dann eine Welt schafft, in der es keine Sünde, kein Leid, kein Geschrei mehr gibt. Der Kern ist nicht, dass wir hier noch mal die irdische Zeit wiederholen, nur noch mal ein bisschen schöner. Der Kern ist, dass wir für immer bei Gott sind. Dem Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hingerichtet wird, dem sagt Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Die Betonung liegt aber, heute noch wirst du mit mir sein. Das, was das Paradies schön macht, ist, dass wir mit Jesus zusammen sind. Dass wir endlich am Ziel unserer Sehnsucht, unserer Wünsche sind, dass wir aufgehen darin, uns mit dem lebendigen Gott zu vereinen und ihn zu loben, ihn zu preisen und in seiner Gegenwart eigentlich glücklich zu sein. Träumt es ruhig weiter, wir dürfen das, glaube ich. Gerade in der Anbetung kann das ein Stück weit geschehen, sich auszumalen, wie das aussieht, bei Jesus zu sein. Und das hat Rückwirkungen auf unser Leben. Wenn ich das weiß, ich bin zu einem großen Ziel hin unterwegs, dann werde ich anders leben. Dann werde ich nicht glauben und mich nicht so verhalten, als käme alles auf diese, was weiß ich, 70, 80 Jahre an, die wir so hier im Schnitt auf der Erde verbringen. Und da muss ich möglichst viel rausholen und mich durchsetzen und Erfolg haben. Ach, liebe Leute, was bleibt von all dem? Was bleibt von unseren Titeln und Erfolgen? Von unseren Konten, von dem, was die Leute über uns denken, das platzt ja alles ab wie alte Farbe. Und wenn ich das weiß, weil ich heute schon mit Jesus unterwegs bin, werde ich anders leben. Ich werde mich heute schon daran festmachen, dass ich zur Beziehung mit Gott bestimmt bin und werde es heute schon genießen und einüben. Und es wird Auswirkungen haben. Ich bin überzeugt, es ist ein Kapital, das mir auch hilft, anders zu sterben. Ich habe das erlebt, ich habe mal als junger Pastor mal eine Frau besucht, die im Sterben lag, und ich habe auch immer gedacht, oh, was sagst du dir denn, was kannst du ihnen jetzt tröstlich sagen, welche Verse liest du denn vor? Und als ich kam, hat diese Frau mich so angestrahlt und sich so gefreut, dass sie jetzt nach Hause gehen darf, zu Jesus in die neue Welt, und ich bin sehr getröstet nach Hause gegangen. Doch wenn das wahr ist, dann leben wir anders hier und heute, gewichten die Dinge anders, haben andere Ziele, andere Werte, gehen anders mit Sorgen, Nöten und Problemen um. Und wir haben wirklich eine Zukunftsperspektive. Ich werde ja jetzt auch immer älter, wir alle werden immer älter, aber ich bin jetzt schon jenseits der Rentenschwelle. Und da ist das Thema Alter schon relevant und brisant. Und mir ist klar, meine Hoffnung, meine Kraft liegt nicht in der Vergangenheit. Meine Hoffnung, meine Kraft liegt in der Zukunft, in dieser Hoffnung, die Jesus uns gegeben hat. Paulus schreibt, wenn wir für das jetzige Leben nur auf Christus hoffen, dann sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst in der Welt. Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden. Und als der erste Auferweckte gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen auferweckt werden. Es ist mein Auftrag, euch das heute Morgen im Namen Gottes zu sagen. Gott will, dass du die Ewigkeit bei ihm verbringst. Deswegen hat er Jesus geschickt, der für dich gestorben ist. Und jeder, der es in Anspruch nimmt und sagt, ja, darauf setze ich, darf wissen, dass er okay ist. Und dazu der Jesus auferweckt und uns gesagt, so werden auch wir auferstehen. Du und ich, ist das nicht toll? Gibt es was Besseres? Der Herr ist auferstanden. Gesegnete Ostern.
Er ist wahrhaftig auferstanden.